Sie werden bei der Offenbarung manche verschiedenartige Auslegungen finden. Ich bin da vielleicht ein Mensch, der auch drüber wegliest. Einer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es war ganz so, Herr Frohner, ich habe es jetzt erst beim Hartenstein gelesen. Es sind ja auch Partien, die ich innerlich nicht dulden kann. Aber das ist ja auch immer bei der Bibelauslegung so. Wir haben ja einen gewissen Freiraum, wo es nicht um Dinge geht, die die Person Jesu betreffen. In manchen Dingen können wir auch in der Schriftauslegung verschiedene Wege gehen, wenn sie nicht groß trennende Dinge sind, besonders im prophetischen Wort. Sie wissen ja, dass ich die Meinung nicht in der Schrift begründet sehe, als ob alle Menschen gerettet würden, die sogenannte Allversöhnung. Ich sehe es einfach nicht. Ich habe mich bemüht und so. Aber ich möchte heute Abend nicht so ein unerschöpfliches Thema anschneiden, sondern jetzt kommen wir zur Öffnung der ersten sechs Siegel, Kapitel 6. Ich wurde in den zurückliegenden Tagen oft noch erinnert an dieses Kapitel 5. Ich habe nicht geahnt, dass es mir selber so neu wird, wie da Christus in der Mitte steht und wie der Lobgesang der vollendeten Gemeinde da ist. Wenn Sie in der Ewigkeit sind, und es ist ja für manche unter uns gar nicht mehr sehr weit, vielleicht gehöre ich zu denen, wo es ganz nah bevorsteht, wer weiß, ob ich den morgigen Tag erlebe oder was. Und dann wollen wir immer bereit sein. Ich will hinübergehen und dann, wenn wir zurückblicken, sagen wir, es war eigentlich gar keine große Schranke, die unsichtbare Wirklichkeit, die vollendete Gemeinde. Wir können es mit unserem Verstand, mit unseren Begriffen nur in Bildern fassen und verstehen, aber nicht mehr. Die Öffnung der ersten sechs Siegel. Sie erinnern sich an die Rolle, die war versiegelt und jetzt wird die aufgemacht, diese Rolle, und wird entfaltet, was da drin steht. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns. und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. So gewaltig in der Bibel, dass das Lamm einen Zorn hat, wird man drüber nachdenken müssen. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wir sehen jetzt ein ganzes Stück durch die Jahrhunderte hindurch in die Abläufe, soweit uns Gottes Geist eine Vorahnung gibt, durch was man hindurchgehen muss. Ich möchte aber, bevor wir dieses Kapitel noch auslegen, vielleicht zeigen, wie die Propheten auch auf ihr eigenes Wort oder ihre Vorläufer immer wieder zurückgreifen. Und da müssen Sie jetzt einmal den Sacharja aufschlagen. Da steht etwas, was gewisse Ähnlichkeiten hat und doch wieder ganz anders ist. Sacharja, da steht, wenn Sie die Bibel haben, in der Kirche haben, Seite 894, fast ganz am Ende der Propheten. Maleachi kommt bloß noch dahinter. Sacharja 1, Vers 7. Sacharja hat ein Nachtgesicht. Bibel hat es genügend, Bibel hat es ja unter im Schrank. Fehlen noch wo? Welche? Dürfen einfach gut. Andreas, hol nur. Da hat es auch jede Menge. Sacharja hat ein Nachtgesicht. Vers 8. Und sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferd. Da kommt es, im alten Bund. Und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund. Sie sind doch Biologin. Könnte Sie uns erklären, was eine Myrte ist? Ja? Sie sind doch Gärtnerin, oder wäre es so Blumen? Ja? Frau Schuller? Ja, niemand hat so Kenntnis wie Sie. Wie? Aber es muss irgendeine große Pflanze wie ein Baum sein. Er hielt zwischen den Myrten. Irgendwie müsste feuchter Boden oder sowas haben. Also ich kann mir es nicht vorstellen, aber... Und da hielt er zwischen diesen Myrten, das riecht sich auch noch schön, oder wie, und die auch duft, oder wie, die Myrten, im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Der ewige Gott hat Reiterboten der unsichtbaren Welt und sendet diese Reiter, blaue, wie heißt braune, rote und weiße Pferde hinaus, und die Reiter Engelsboten drauf, und die inspizieren die Lande. Und sie kommen zurück, und was erzählen sie von den Ländern der Welt? Alle Länder sitzen still. Da geht's turbulent hoch zu, da werden Geschäfte gemacht, aber niemand sucht Gott. Es ist kein Aufwachen da, keine Buße, keine Umkehr. Das interessiert ja Gott. Und diese erschütternde Meldung, die sie bringen, nichts. Wir sehen keine Treue, keine Gerechtigkeit, kein Suchen nach Gott, keine Umkehr. Und jetzt fängt einer der Engel an und bedrängt den Herrn und sprach, Herr Zebaut, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre? Gott hat Mahnwachen aufgestellt, die ihn erinnern, er soll doch endlich seine Verheißungen einlösen, und er muss seine Heilsgeschichte vorwärts treiben. Eine ganz wunderbare Vision, die der Sacharja hat. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich, so spricht der Herr, ich eifre für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker. Denn ich war nur ein wenig zornig, aber sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht er, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, und so weiter. Gott sucht diese Welt heim, und er will seine Heilsgeschichte beschleunigen. Wir haben hier in Offenbarung 6 die Reiter in einer etwas anderen Funktion. Die Reiter sind die sogenannten So hat man sie genannt, die apokalyptischen Reiter, die die Unglücksnachrichten der Welt bringen. Aber wenn Sie es jetzt in der Gemeinschaft mit dem Sacharja sehen, merken Sie, das war sicher gar nicht gemeint, sondern sicher hat Johannes sich erinnert gefühlt an das, was er wusste von dem Sacharja, das sind diese Gottesboten, diese Engelsboten, die durch die Welt ziehen und schauen, ob nicht irgendwo Menschen nach Gott suchen. Denn Gott merkt auf das Schreien der Gerechten. Und nun kommen diese Engelsboten auf ihren Pferden, das Siegel wird aufgebrochen und dann kommen diese vier Gestalten, die Vertreter der gesamten Schöpfung Gottes sind, der Kreatur, rufen, komm! Und das erste Siegel erfüllt sich und die erste Epoche läuft ab und wir sehen den weißen Reiter. Viele Ausleger sehen in dem weißen Reiter die großen Reiche von Alexander dem Großen. Ein ungeheurer Herrscher, wenn Sie das nochmal an sich vorüberziehen lassen, wie Alexander der Große bei seinen Soldaten immer bloß vorne war, zu Fuß, sein Pferdlieder hinten mitführen. Wie er zur Oase Shiva gegangen ist, kann man sich begeistern. Und war kein Wasser mehr da, dann haben sie für ihn eine ganze Flasche noch aufgehoben und gesagt, ich trinke das Wasser nicht. Ich will mit meinen Soldaten Durst haben. Die ganzen Alexander-Geschichten, römischen Kaiser, was Triumphales, diese Reiche, die sie aufgebaut haben. Was Napoleon gewirkt hat. Und trotzdem, es ist ein Stück der Weltentwicklung, der apokalyptischen Weltentwicklung. Die Reiche der Welt, sieghaft, um zu siegen. Und sie laufen ab nach dem Plan Gottes. Gott gibt ihnen Raum, dass sie sich austoben, die Herrschaften so. Amerikanische Kultur, russisches Reich, China, vorher die ganze deutsche Geschichte mit ihrer Entfaltung, mit Unheil und Schrecken. Ich will Ihnen gleich sagen, es gibt eine ganze Reihe Ausleger, angefangen von den alten Kirchenvätern, und das ist jetzt eine Sache, die müssen wir einfach offen lassen. Die sehen in diesem weißen Reiter etwas ganz Herrliches, das Gottesreich kommen. Ist nicht auch möglich. Es kommt nämlich in Offenbarung 19 nachher noch der weiße Reiter, das ist Christus auf dem Pferd. Andere sagen wieder sehr vehement, das muss man natürlich unterscheiden, weil das nicht Offenbarung 19 ist und so weiter. Ich meine auch, es gehört hinein in diese Unglücksnachrichten. Aber sehen Sie, in der Offenbarung muss man vorsichtig sein. Soweit wir es verstehen können mit unserem Verstand, sollen wir es nur auslegen. Und wer es fester klopfen will, muss aufpassen. Es sind jedenfalls sehr geistbegabte Ausleger bei beiden Auslegungen. Erich Schnepel verficht zum Beispiel hier die Auslegung. Auch Hartenstein verficht die, dass das das Gottesreich wäre, das durch die Verkündigung des Evangeliums aufgerichtet wäre. Die Farbe Weiß könne man sich nicht anders vorstellen als dieses Friedensreich, das in einer wirren Zeit der großen Umbrüche, der großen Katastrophen gebaut wird. Das Wort Gottes, das läuft durch die Völkerwelt und die Gemeinde, die sich sammelt. Also ich meine, da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel hineinlegt und ich will es damit auch bewenden lassen. Wir haben jetzt genug in den nächsten Reitern zu tun. Und wieder rufen diese vier Gestalten, die die Kreatur symbolisieren, die sagen, jetzt muss doch endlich das kommen, dieses Heil. Irgendwann muss doch Gott seine Geschichte zum Ziel führen. Und sie rufen wieder dieses mächtige Komm. Und da kommt das feuerrote Pferd. Dieses Pferd redet von den schrecklichen Kriegen und Auseinandersetzungen, die über diese Welt gehen. Gott hat den Frieden von der Welt weggenommen. Wenn wir heute über den Frieden reden, hier, dann kann man ganz vernünftig reden. Ich erinnere mich, ich habe mal für den Evangeliumsrundfunk einen Vortrag gemacht über biblische Frieden. Und ich glaube, das hat so angefangen, ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen. Wenn Gott seinen Frieden wegnimmt, dann können wir Frieden versuchen aufzurichten. Wir kriegen den einfach nicht mehr hin. Die Menschen verstehen sich nicht mehr. Es kommt zur Zwietracht zwischen den Familienmitgliedern, zwischen den Generationen und zwischen den Völkern und Nationen und überall. Aber dann kam damals die Friedensbewegung. Und es ist interessant, Auf einmal hat man sich nicht mehr artikulieren können mit den biblischen Vorstellungen, weil plötzlich der Gedanke so wieder so war, Friedenskette, 100.000 Leute bis Ulm haben die Hände gereicht. Es war ja auch ein großer Aufbruch. Aber es war gar nicht mehr verstanden worden, dass der Frieden viel schwieriger ist, der biblische Frieden, als man so in einer Bewegung machen kann. Und merken Sie, wie diese ganze euphorische Bewegung, die ja die Kirche voll erwischt hat, in einer ganz vordergründigen Weise, wo man gar nicht mehr gefragt hat, ja, wie leben wir diesen Frieden und so. Das ist wieder weg heute. Es sind ideologische Strömungen. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir die biblische Tiefe der Aussagen behalten. Der Frieden ist weggenommen über dieser Welt. Es sind auch viele Worte im Alten Testament. Ich kann Frieden in dieser ruhelosen Welt nicht mehr schaffen bis zur Wiederkunft Jesu. Schwer. Ich kann im Einzelnen sicher hier und da mal Menschen versöhnen. Ich kann auch vielleicht wirken für eine Versöhnung zwischen Nationen. Ich will es nicht aufgeben. Aber das Schwere ist, dass es Mächte sind, die losgetreten sind. Gerade jetzt in Ostzaire ist mir so schwer. Der Arzt, der da vor 2 Jahren noch bei uns war und gezittert hat, als die ersten Unruhen in Ruanda waren, und er sagt, das schlägt über zu uns. Die waren in Rubanga oder wie das heißt, das Hospital, das jetzt völlig zerstört ist von den Unruhen. Und er hat gesagt, bei uns lebt das alles so. Und er hat richtig gespürt, wie die Afrikaner das in ihrer Ursprünglichkeit empfinden. Es ist eigentlich ein Gnadenwunder, wenn das überhaupt noch hält. Da muss man heute immer sagen, man versteht überhaupt nicht, dass die Menschen noch miteinander können. Wenn das so losbricht, ohne irgendwelche Erklärung, und dann geht ein Morden los und gar kein Sinn mehr dahinter, hinter all diesem grausamen Geschehen. Gott hat den Frieden von dieser Welt weggenommen. Aber in diesem Chaos kann ich in ihm Frieden finden. Und erschütternd, Gott lässt diese schreckliche Geschehnisse los. Diese Siegel werden geöffnet von dem Lamm. Und wir erinnern uns, dass dieses Lamm, das ist Christus mit seinen durchgrabenen Händen, der diese Welt erlösen und befreien will. Nicht Jesus tötet. Nicht Jesus ist der Verursacher der Katastrophen, sondern Jesus lässt den Verderbensmächten Raum. Wie eine Frucht reift, muss auch das Böse noch ganz sichtbar werden in der Welt. Wir werden ja selber nicht wach. Wir meinen doch immer wieder, wir können eine paradiesische Welt schaffen ohne Gott und merken nicht, dass der Abfall von Gott, das ist das Verheerende unseres Lebens. Deshalb diese ganze Unheilsentwicklung der Welt ist von Christus, ja, losgelassen, aber auch von ihm kontrolliert. Er weiß, welche Zeit und welche Stunde das hat. Ich verstehe es mit meinem Kopf auch nicht, wenn man in Länder guckt wie nach Nordirland, dass es nicht möglich ist, doch irgendwo diese Menschen zusammenzubringen, in Europa. Oder was Schreckliches wir in Jugoslawien erlebt haben, das hätten wir einfach nie gedacht, dass es wieder so rausbrechen kann. Wer weiß, was in den nächsten 5 Jahren in Europa alles noch losgehen kann. Auch in sozialen Unruhen, allem Möglichen. Es ist etwas Schweres, wenn der Frieden nicht mehr in der Welt da ist, sondern wo jeder Mensch für seine Rechte kämpfen will mit allen Mitteln. Und jetzt kommt das nächste Siegel und wieder rufen sie, komm, ein mächtiges, es wird inszeniert, jetzt komm. Und die Bewegung hat Bahn. Heute Mittag hätte ich fast alle meine Sparbücher aufgelöst, wie ich das gelesen habe. Von der Teuerung. In der Bibel ist es ja eigentlich sehr klar gesagt, dass der Reichtum uns gar keine bleibende Sicherheit vermitteln kann. Sie wissen, ich bin ein Mensch, der schon durch meinen Vater, der ein Wirtschaftspolitiker war, sehr viel auch mitbekommen hat. Und ich kenne mich auch aus und verstehe was, auch vom Wirtschaftsleben. Aber das muss man einfach ganz nüchtern sehen. In der Bibel hat das keine Sicherheit. Alles, was mit Geld und mit Reichtum zusammenhängt, ist ein trügerisches Besitzen. Trotzdem müssen wir ja haushälterisch damit umgehen, aber hier wird von der Teuerung gesprochen. Mich wundert das immer wieder, dass es nicht gelingt, diese Teuerung in den Griff zu kriegen. Mein Vater war von seiner Ausbildung her ein Währungstheoretiker und hat sehr viel um die Stabilität schon in den 30er Jahren des Geldes auch international gewirkt. Und ihm hat es immer so wehgetan, dass man schon mit einer Inflationsrate von 1,5% als Fortschritt rechnet, weil er sagt, das Geld muss doch für uns erstmal stabil sein. Das ist das Erste. Und es gelingt in dieser Welt nicht, dass eigentlich was jeder sich wünscht, dass das bleibt, was er hat. weil Gott diese großen Bewegungen laufen lässt. Und in dieser Teuerungsbewegung, auch Jesus sprach ja von Hunger und teure Zeit, auch schlimm, dass wir das Hungerproblem nicht hinkriegen in einer Welt der Überproduktion. Und die Teuerung kriegen wir nicht hin, und Sie wissen, dass immer die Armen die Betrogenen sind. Die Reichen können sich nur irgendwo absichern. Und dann, Sie können die Maße da nicht deuten, es ist im Grunde eine Umwertung von 1 zu 24. Und plötzlich ist das Geld nur noch so viel wert. Und dann ist der Brotpreis so hoch und die können nicht mehr kaufen, die Armen, weil sie das Geld nicht mehr bezahlen können. Das ist ganz furchtbar. Da hat auch der, unser Lütze, in Goxen am Sonntag, wo wir einen Missionsabend hatten, seine Geldscheine ausgelegt. Was haben Sie gesagt? Ich glaube, 3 Millionen Sairien oder mehr ist jetzt ein US-Dollar. Wahnsinnszahlen. Was Inflation ist, und das für normale Menschen. Der kein ausländisches Geld hat. Ich habe so Kuba gesehen, wo man nur mit Dollar noch leben kann im Sozialismus. Und die Teuerung macht diese armen Leute, die noch was Ehrliches arbeiten, macht sie so hilflosen Gestalten. Und da sind eigentlich die schlimmsten Schrecken unserer Welt schon beschrieben. Wo sie in die Welt hineinblicken, ist das so furchtbar, dass die Kranken, die Schwachen, die Alten keinen Raum mehr haben. Und dann kommt das vierte Siegel, das fahle Pferd. Und da kommt der Tod. Und die Hölle folgt ihm nach. Der Tod, der die Menschheit vernichtet. Und ihm ward gegeben, den vierten Teil der Erde zu töten. Also jetzt ist schon wieder die Frage, ist hier ein Geschehen gemeint, das in der Zukunft liegt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir in diesen Siegeln Zeiten leben, in denen der Tod so viel Macht hat. Ein Ausleger sagt, das stimmt doch. Seit dem ersten Jahrhundert war es immer so, dass ein Viertel der Menschheit auf unnatürliche Weise getötet wurde, wie es hier steht. Durch die Kriege, durch die schrecklichen Krankheitszeiten, durch wilde Tiere und was alles war. Sie merken, es gibt eine Grenze, wo man das nicht mehr überdehnen darf. Es genügt uns, dass wir Warnsignale haben und wissen, auch diese schrecklichen Bewegungen sind unter der Kontrolle unseres Herrn. So unheimlich sie sind und so furchtbares Grauen sie auch hervorrufen. Sie sind von ihm zugelassen und ihr Ende ist von unserem Herrn bestimmt. Ich habe auch noch eins, wo es mir selber für mein Leben klar wurde. Irgendwann, weiß gar nicht mehr, wann das war, in vielleicht 70er Jahre oder sowas, wo ich auch so viele Traktate verteilt bekam, irgendwo in Stuttgart, von dem Roten Pferd. Das war so von Christen verfasst, die besonders gegen den Kommunismus kämpfen wollten. Und haben sie sehr, der Reiter auf dem roten Pferd, das ist rot, weil es die Farbe des Kommunismus ist. Und ich glaube, da wurde was überdehnt. Denn der Kommunismus ist vorbei und trotzdem, der Reiter ist noch da. Er ist aber rot, weil das Rot des Blutes ist. Dass Menschen im Krieg sich töten. Und ich will da nicht streiten, ich will auch da niemand wehtun. Es ist ja meist so, dass dann auch einer verletzt ist, wenn er so eine Meinung hat. Wir wollen auch niemand hier kränken. Aber wir müssen aufpassen, auch immer wieder, wenn Sie Leute treffen, die so fest etwas hineinlegen. Das prophetische Wort gibt uns, und da wollen wir uns daran erinnern, einen Trost. Macht uns Mut und will uns nicht jetzt Details wie in Krimifilm uns zeigen, das und das passiert. Oder Science-Fiction-Film, sondern will uns mutig machen, unseren Weg getrost zu gehen. Und dann kommt das fünfte Siegel, und das gehört mit hinein in die Abläufe der Weltgeschichte. Das ist die Schar derer, die um des Zeugnisses des Evangeliums willen ermordet wurden. Wir denken viel zu wenig daran. Am kommenden Sonntag reminisziere wollten wir ja dran gedenken, aber ich glaube, es geht bei uns gar nicht, weil unser Predigtext nicht gibt. Ich meine immer, ich möchte nichts zusätzlich zum Wort Gottes noch in den Sonntagsgottesdienst reinnehmen, sonst verdrängt man oft die Kraft des Wortes Gottes. Aber wir kommen an so vielen Stellen immer wieder auch an die bedrängte Gemeinde. Ich habe am letzten Sonntag extra auch für die bedrängte Gemeinde gebetet, weil es uns so wichtig ist. Wir leiden ja ganz stark im Moment unter einem ganz schwer militanten Islam. Die Allianz von Afrika hat jetzt aufgerufen, es sei ganz schlimm in Afrika geworden, in ganz kurzer Zeit. Was wir in Algerien sehen, ist nur ein Symptom. In Nigeria hat sich nie mehr beruhigt. In Nigeria, wo wahrscheinlich mehr Christen leben als Moslem, vor Jahren
sind die einfach der Muslimliga beigetreten, die Militärregierung, da hält sie das. Und das lassen die auch nicht mehr raus. Und mit welchen Konsequenzen, wenn Sie mal sehen, wie viele Menschen da umgebracht wurden in Nordnigeria, wie viele Kirchen abgebrannt wurden. Nigeria, spricht keiner davon. Und das, was gegenwärtig in Indonesien abläuft, ist uns eine ganz große Sorge. Und zwar immer wieder in dem Sinn, dass die Christen jetzt nicht auch zurückschlagen. In Nigeria war schon so, wie die Christen gesagt haben, die besten Generäle und die Armee ist weithin in christliche Hand. Das wäre das Furchtbarste, wenn die Nigerianer sich rächen an den Moslems mit der Armee. Nur mit dem Wort des Zeugnis leidend und sterbend den Passionsweg Jesu bezeugen. Und ich will auch gar nie beten, Herr, beende das Leiden. Lass du sie nur, so will ich beten, lass du sie ein gutes Zeugnis geben im Leiden. Damit sie das den Feinden machen, denn anders kann man einen Feind nie überwinden, als dass man für seine Verfolger betet. Und das ist so unglaublich in so einer Situation, wo der Pastor in seiner Kirche da vor ein paar Wochen mit angezündet wurde mit seiner Familie. Und ihn haben den Rausweg aus der brennenden Kirche versperrt in Indonesien. Aber die Geschichten finden Sie in unseren Zeitungen gar nicht. Weil hier wir in einem Glauben leben und sagen, das ist doch nicht schlimm. Wir können doch zusammenleben. Ja, natürlich können wir zusammenleben. Ihr habt doch gar keine Probleme hier. Aber wir müssen sehen, wenn hier die radikalen Kräfte sich entfalten, der Islam hat eine antichristliche Spitze. Und wo die anfängt zu wirken, duldet sie keinerlei Kompromiss mehr. Die Juden haben uns auf jeder Reise in Palästina gesagt, zeig mir einen Ort in Israel, wo das Minarett nicht der höchste Turm ist. Das muss der Islam sein. Und er duldet nichts von einem Christuszeugnis da, wo er heute aus diesen Quellen gespeist wird. Und wir wissen nicht, wo die Entwicklung hergeht, sondern wir wollen einfach wissen, dass das Martyrium dazugehört. Was uns aber schwer ist, wie viele Menschen wurden um das Zeugnis des Evangeliums willen von der eigenen christlichen Kirche umgebracht. Was hier geschehen ist, ist so furchtbar. Die große Schuld auch an den Täufern. Man muss sich bewusst machen, 1 Million Hugenotten umgebracht. Denen gesagt wurde, willst du absagen? Und sagen, ich will nicht absagen, ich werde nicht absagen. Und von denen ist hier in der Offenbarung übrigens zweimal die Rede, dass es ganz besondere Wohlgefallen Gottes denen gilt. Wir müssen uns heute schon fragen lassen, weil wir in einer so pluralistischen Zeit leben und im Grunde alles akzeptieren können, ob unsere eigene Glaubensüberzeugung noch so ist, dass wir für unseren Glauben auch das Leben geben würden. Man kann es theoretisch nicht beantworten. Aber ich erinnere mich noch in Abitursklassen, als ich Religionsunterricht gab, wie das oft war. Und junge Leute sagen, aber das ist doch Unsinn, wenn die da am 20. Juli für ihre Überzeugung in den Tod gegangen sind. Also so viel sollte man doch eigentlich nicht machen und dann lieber sein Leben retten. Wir müssen auch unseren jungen Leuten das wieder groß machen. Dass es ein Bekenntnis der Wahrheit gibt, gerade gegenüber dem totalitären Anspruch der Lüge und der Gewalt, der nur durch das stille Leiden überwunden werden kann. Und wir sollten auch unseren jungen Leuten ganz klar widersprechen. Ich kann mir nicht denken, dass es im Dritten Reich überhaupt eine Chance gab, eines irgendwie gearteten Widerstandes, der anders war als das Leiden. Als das Leiden, der einfach sagt, und wir tragen dieses und machen dieses. Das Wort und das Bekenntnis und das ist schön, aber es war in Zeiten gerade der schlimmen Diktatur auch nicht mehr möglich, mehr zu tun. Einer meiner Schwiegersöhne erzählt es jetzt in der Gemeinde, wie ihn eine Frau angesprochen hat, dass ihr Vater mit meinem Vater zusammen damals, 1938, sind die hier mit einer Delegation nach Berlin gefahren und die wollten vorsprechen und gegen das Unrecht protestieren, dass damals Niemöller, nachdem der Prozess wurde freigesprochen, wurde vor dem Gerichtsgebäude verhaftet und ins KZ gebracht. Das ist kein Rechtsstaat. Und die sind vom Ministerium zuerst zur Reichskanzlei marschiert, über so eine kleine Delegation. Und da erzählt die Frau, ich wusste es nicht, so aus der Heidenheimer Ecke gewesen, dass die Kinder sich verabschieden mussten vom Vater, weil man dachte, der kommt nicht mehr zurück.
Nicht? Und man muss wissen, was es kostet, ein Preis. Ich habe mich gefreut, wenn es wieder eine junge Generation mal so hört von fremden Zeugen. Man kann solche Geschichten schlecht selber erzählen. Was es gekostet hat, Sie haben ja oft die Person nicht mehr gekannt. Das war nicht leicht, aber wenn Menschen einfach den Mut gehabt haben zu sagen, nein, und ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ich protestiere. Oh, das hat ja niemand gerufen. Und das waren ja die Leute, die nachher gesagt haben, wir haben zu wenig getan. Das Martyrium ist das Zeugnis des Lebens und des Glaubens gegen alle falsche Lüge, die alles verwirren will. Und das ist vor allem im Christuszeugnis wichtig. In der Missionsgeschichte ist so gewaltig, mir war so eindrucksvoll die Märtyrer von Madagaskar, die man den Felsen runtergestürzt hat, wo sie oben im Seil noch gewartet haben und gesagt haben, widerrufst du, da hingen die schon über den Abgrund und dann hat man es gekappt in Antananarivo in der Hauptstadt. Und da sind die abgestürzt. Und das hat so einen unheimlichen Eindruck für die Menschen damals gemacht, dass so viele Christen wurden. Und das Leiden und Sterben der wehrlosen Zeugen ist das machtvollste gewesen in der Reformationszeit. Ich sprach am Sonntag von dem Leonhard Kaiser, damals der in Scherding auf dem Scheiterhaufen starb, die Hugenottenverfolgung. Und zwar nie mit dem Wehren mit Waffengewalt. Ich habe nur das Wort, aber das Wort ist stark. Solzhenitsyn sagte einmal, das Wort der Wahrheit wird die Welt besiegen. Und das müssen wir wieder lernen, das Wort, das steht, auch im Glauben, bekennt, gegen alle Lüge und gegen alle Verdrehung. Man könnte viel zum Martyrium sagen, wir werden es immer wieder aufgreifen. Das Schwere ist, dass die Märtyrer allein gelassen werden. Das Schlimme ist, dass man ihre Motive verdunkelt und sagt, es ist bloß ein verrückter Spinner gewesen, sonst hätte er nicht so leiden müssen und so weiter. Das ist immer einfach. Man kann sie abschießen als sture Böcke und so weiter. Aber es ist was ganz Großes und erinnern Sie sich, wo Sie Märtyrer gestalten haben, von den ersten Christen angefangen, die den Löwen vorgeführt wurden, die gestorben sind. Man sollte sich auch die Schicksale immer wieder vergegenwärtigen, weil es auch zum Erzählen für unsere junge Generation etwas Wichtiges ist, in einer Zeit, in der jeder seine Meinung der Beliebigkeit anpasst. Egal wie du willst, ich kann alles. Und das geht nicht. Es muss eine Wahrheit geben, und da muss ich dafür stehen können. Und die schrien mit ihrer Stimme und sagten, Herr, wann rächst du denn das Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und die Rache, die verhallt irgendwo, die hat Gott gehört. Ist ja wunderbar, dass viele dieser Märtyrer wirklich im Sterben für ihre Verfolger gebetet haben. Oder ein Zeugnis gegeben haben. Dieser russische Patriarch in Reva, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. So. Es gibt schöne Sachen. Was hier als letztes Wort erklungen ist, ganz toll auch bei vielen dieser Leute vom Dritten Reich, dieser Heften und so weiter, schon toll, was die in ihren letzten Briefen geschrieben haben. Ich habe es in den Büchlein noch zusammengefasst, wo diese letzten Zeugnisse der Sterbenden drin sind. Und der Herr gibt ihnen eine ganz besondere Stellung in der Ewigkeit. Und die Zahl der Märtyrer muss voll werden. Das gehört zum Zeugnis Jesu in der Welt dazu, zum Lauf des Evangeliums. Wir sollten die Länder wenigstens wissen, nachdem Russland nur noch teilweise, das hat in den islamischen Teilen, aber das, was mich sehr bedrückt, ist Birma, aber auch China gibt es immer noch Nöte. Und dann sind es hauptsächlich die islamischen Länder, wobei Saudi-Arabien das Schlimmste ist, wie Libyen und Persien. Saudi-Arabien duldet keine christliche Gemeinde. Und für all die Christen, die dort sind, aus asiatischen Ländern in ihr Christentum leben, ganz arg schwer. Wie viele wurden einfach heimgeschickt und abgeschoben, bloß weil sie mit ein paar anderen sich treffen wollten und Gottesdienst halten. Nur in ihren Zimmern. Ganz schwierig in Saudi-Arabien. Keine Duldsamkeit, auch im Privatraum. Und die Zahl muss noch voll werden, der Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie.
Heute, wo unsere Verkündigung in Deutschland, in den deutschen evangelischen Kirchen so inhaltslos, so leer und so nichtssagend geworden ist. Die ganzen schrecklichen Vorgänge um Nordelbien und um die Segnung der Homosexuellen möchte ich gar nicht erwähnen, weil es gar nicht wert ist, erwähnt zu werden. Warum nicht wert? In einer Zeit, wo sich die meisten Paare überhaupt nicht mehr trauen lassen, ist es doch ein Witz, wenn ausgerechnet Homosexuelle sich trauen lassen wollen, wo doch niemand die Trauung mehr ernst nimmt. Da geht es um was ganz anderes. Sondern wir verdammen doch keinen. Sondern es geht doch darum, diese schreckliche Verkehrung. Und da in einer Zeit, wo das wieder deutlich werden muss, dass wir uns erinnern und vergegenwärtigen Menschen, die um ihres Glaubens willen ihr Leben gelassen haben. Und das sind Leute, die unser Leben auch in Deutschland ganz wesentlich beeinflusst haben. Wir können doch mit unseren Kindern nicht durch Konstanz durchgehen und ihnen den mutigen Johann Hus zu schildern, der nichts wollte als ein Armutspriester sein, der nichts besaß, der Jesus groß macht. Sie müssen es mal richtig in einem guten Buch, es gibt ja kaum was. Der Johann Hus hat nichts getan, als das Lukas-Evangelium gepredigt. Aber da kam natürlich eine Sache, zum was Arm und Reich der Kirche bedeutet. Da hat er Protest natürlich angemeldet an der Gesellschaftsordnung damals. Aber er war ja gar nicht ein politisch interessierter Mensch, er war ein Erweckungsprediger. Es war eine geistliche Bewegung bei den Hussiten und deshalb ist er auch sicher nachher bei den Herrnhutern wieder richtig hineingemündet. Das war eine große geistliche Strömung in Böhmen. Aber das ist wichtig, das alles noch zu kennen. Ja, die Mutter vom Zinzendorf hat dann diese Flüchtlinge aufgenommen, die böhmischen Brüder und so, und die um ihr Leben gelaufen sind. Durch die Jahrhunderte waren sie gejagt. Die Mennoniten haben oft bis heute noch keine Ruhe gefunden und einen ständigen Platz. Durch die Jahrhunderte sind sie unstet, weil man ihnen den Raum nicht gewähren will, bloß wegen der Tauffrage. Ich habe Wunderbares erlebt bei den Mennoniten und sie haben einen sofort angenommen, sogar als Prediger eingeladen, weil es ihnen nur um Jesus und ums Wort Gottes geht. Was wir in Russland mit ihnen erlebt haben. Da müssen wir sehen, das ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein. Mit denen gehören wir zusammen. Die haben keine Sonderlehre, gar keine Abstruse. Aber das ist doch kein Fehler, dass sie keine Kindertaufe machen. Sondern sagen, da muss sich einer dafür entscheiden. Und das muss man auch ganz klar wieder herausstellen. Wir gehören mit all diesen aufrechten Christen ganz zusammen, die ein Bekenntnis der Wahrheit hatten. Aber das genügt zu diesem fünften Siegel. Das sechste ist das Erdbeben, das kommt, die Sonne wird finster, die Naturkräfte brechen auf, die Sterne fallen, die Sterne des Himmels fallen auf die Erde, die Menschen erschrecken, dann wird plötzlich wie ein Tuch wird das weggezogen, da wandeln sich die Berge, es kommt zu großen Erschütterungen, Inseln werden wegbewegt von ihrem Ort. Sie können sich vorstellen, was es für einen Schrecken gibt auf der Welt, aber es ist noch nichts Weltende. Es sind all die Katastrophen, die Jesus zulässt und die auf sein großes Ziel zulaufen, seines Heils, das er bringen wird über die Welt. Und die Menschen verstecken sich in den Felsspalten und rufen zu den Bergen, fallt über uns. Und sie kriegen plötzlich eine Angst vor der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Und sie rufen, bergt uns und reden plötzlich und spüren etwas vom Zorn des Lammes. Herr Vorgänger sagt, das Lamm ist doch gerade die Liebe Jesu und es gibt doch eine heilige Liebe Jesu. Wer die mit Füßen tritt, spürt den Zorn des Lammes. Und jetzt springen wir auf Kapitel 8, Vers 1, und das will ich nur andeuten, am Ende, das siebte Siegel. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Man hört das Rauschen nimmer und das Tosen der irdischen Katastrophen. Ist herrlich, schöner kann man Ewigkeit nimmer beschreiben. Alles ruht vor dem Herrn, dem alle Macht und alle Gewalt gehört. Dann fangen die Posaunengerichte an im Kapitel 8. Aber bevor all das Schlimme gezeigt wird, man kann es ja kaum verkraften, und so will ich sie ja heute Abend nicht schlafen lassen und heimschicken, kommt das Kapitel 7, das wir am nächsten Mal auslegen. Nicht, dass das schon das Ende wäre, sondern er sagt, wartet mal, ich zeige euch, was währenddessen auf der Erde tobt, das Chaos, die Kriege, das Morden. Gleichzeitig läuft in der unsichtbaren Welt das ab. Die Schar vor dem Thron Gottes. Und das ist vielleicht der schönste Abschnitt. Man kann auch angesichts des Sterbens nichts Größeres leben.
Ich sah eine Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Nationen, Vers 9 im 7. Kapitel. Die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Er will uns doch nicht die schrecklichen Abläufe im Detail erklären. Er will nur sagen, wenn das alles passiert, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir sind doch ganz nah dran. Wir müssen ja glücklicherweise nicht alles durchleiden, was diese Welt an Grauen hat. Ich bin froh, dass ich nicht die Leiden der urchristlichen Verfolgung erlebt habe. Ich bin froh, dass ich nicht in diese Not des Dritten Reiches hineingestellt wurde. Ich bin doch froh, dass ich nicht die Hugenottenverfolgung durchmachen muss. Oder die kommunistische Verfolgung. Der Herr hat uns ja so viel erspart. Aber dass wir sehen, dass all das, was uns heute geschenkt ist, doch nichts Bleibendes ist. Sondern es ist eine kleine Ruhezeit, die der Herr schenkt. Und hinter allem ist die Stille, die große Stille der Ewigkeit. Und die Schar, die dort jubiliert, und die Gemeinde, die nur danken kann für das Wunder, dass der Herr sie durchgebracht hat, durch all die Schrecken, und dass er sie bewahrt hat. Er verkürzt auch die Leiden für seine Gemeinde und führt uns dorthin. Und dieses Kapitel 7, das können Sie für sich heute Abend lesen, da nehmen Sie nichts vorweg, wenn wir das am nächsten Dienstag dann auslegen. Da steht man immer wieder davor und freut sich an dem großen, herrlichen Geheimnis. Und dann hat man wieder Kraft, auch auf die Posaunengerichte zu schauen, wenn die losgehen, wo die Erde verbrannt wird und die Umweltkatastrophen geschildert werden. Aber das ist nicht das Ziel der Offenbarung, sondern es will Erlösung zeigen, ein Trostbuch, das hinführt zum Heil.